your engine.
Ein Plädoyer gegen Hate Speech im Internet und dazu eine Technikerklärung über die Funktionsweise von Kupplungen im Bahnsport und dem Einfluss, den das auf die Leistung von Kai Hockenbeck beim letzten Grand Prix in Prag gehabt hat. Das sind die Themen in diesem Speedway-lastigen Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Es ist gar nicht mehr allzu lange hin, dann steht ein weiterer heimlicher Saisonhöhepunkt der Speedway-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Am Samstag, dem 29. Juni, geht es in Gorzów in Polen zur Sache. In jener Stadt also im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen, die auf Deutsch Landsberg an der Warthe heißt. Zunächst sind wir noch in Molilla am kommenden Wochenende. Und dann steht Gorzów auf dem Programm am 29. Juni. Gorzów, eine Hochburg des Speedway-Sports in Polen. Es gibt noch Karten für diese Veranstaltung, die vom Norden und Nordosten Deutschlands relativ einfach zu erreichen ist. Und jeder, der nach Gorzów kommt, der wird ein ausgezeichnetes Programm geboten bekommen, sagt Waldemar Sadowski, der Clubchef von Stahl Gorzów.
Bei uns in Polen dieses Wochenende ist auch die erste Wochenende, wo startet Sommerferien. In der Stadt ist ganz viele verschiedene interessante Sachen für die, nicht nur Fans, aber für alle. Neben unserer Fanzone ist ein Platz, wo ist Live-Konzert für ganze Abend und Nacht nach dem Speedway. Jeder kann dort tanzen, etwas zum Essen und hören Live-Musik.
Speedway, das wisst ihr als Insider natürlich, hat in Polen einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Gorzów gehört bereits seit langen Jahren mit zur absoluten Spitze der polnischen Profiliga-Szene. Auch in diesem Jahr kämpft die Mannschaft von Waldemar Sadowski wiederum um den Titel. Die Tradition und die Kultur, die der Speedway-Sport in Polen hat, die zieht sich durch bis in die Städte hinein.
Ja, Stal Gorzów, das ist sportlich sehr große Geschichte, 77 Jahre schon, Club funktioniert in Gorzów und wir machen ganz viele von den verschiedenen sportlichen Sachen, aber das nach die sehr lange Geschichte, wir sind auch stark in Stadt, nicht für, nur für Fans, aber auch für Einwohner in Gorzów. Wir machen ganz viele im Jahr verschiedene Events, die Weihnachtsfest, Geburtstag von Stal Gorzów. Wir machen alles nicht auf die Stadion, nur in Stadt. Auch für die verschiedenen Einwohner, das ist immer, alle Event ist kostenlos. Wir machen verschiedene Sachen für Kinder und so weiter. Aber die Frage war sportlich. In dieser Saison, wir haben ein Ziel, die erste Mannschaft ist momentan auf dritter Platz. Wir wollen weiter in Playoff fahren. Unsere erste Mannschaft ist ganz gut gebaut. Die alle Speedway-Fahrer sind ähnlich wegen die durchschnittlichen Punkte, welche sie machen. Und die zwei Junioren, Oskar Paluch und Kuba Stojanowski, macht auch gute Job in dieser Saison und wir haben Chance in diesem Finale bestimmt mit Motor Lublin fahren, wieder mit Bartek Zmarzlik. Ja, aber erste Mannschaft, das ist eine, Stal Gorzów, das ist auch verschiedene andere Kategorie, 250, 140 und Pitbike. Gesamt, wir haben in dieser Zeit circa 50 ganz junge Speedway-Fahrer, welche schulen bei uns. Wir haben auch nicht weit von Gorzów in ein Dorf Wawrów Mini-Speedway-Bahn. Und als feste Stelle arbeitet bei Stal Gorzów 4 Trainer. Jeder neue Speedway-Fahrer, welcher kommt zu uns, kriegt das alles. Motorrad, komplette Sportanzug, Helm dabei, alles, was er braucht. Sie brauchen gar nichts zahlen. Und nach die ersten zwei Training, wir wissen, ob er hat Lust weiter probieren oder nicht. Aber das ist immer großer Aufwand, weil wir machen jeden Monat 8 Trainings für jede Kategorie, die Pitbike pro Monat. Die Pitbike 140, 250 und auch die 500.
Spannend zu sehen, mit welcher Konsequenz dort der Nachwuchs gefördert und begeistert wird. Und dann ist es auch kein Wunder mehr, dass es eine nicht enden wollende Kette von jungen Polen gibt, die immer wieder international von sich reden machen. Sie alle eifern natürlich Bartosz Zmarzlik nach, dem amtierenden 4-maligen Titelträger, gebürtig aus Stettin. Und auch an diesem Wochenende in Ludwigslust beim U21-WM-Qualifikationsdurchgang hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Polen oder auch ein Ukrainer, der seine Grundausbildung in Polen absolviert hat, in einer anderen Liga unterwegs sind. Darauf gehen wir gleich ein im großen Speedway-Experten-Talk mit Martin Smolinski. Zunächst allerdings könnt ihr 2 Freikarten für den großen Preis von Gorzów, also in Landsberg an der Warthe, am 29. Juni gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur eine Frage beantworten per E-Mail mit der Betreffzeile Speedway Polen Quiz an verlag@pitwalk.de. Und die Frage, die ihr natürlich kennt, wenn ihr die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gelesen habt, diese Frage lautet: Wie heißt der einzige deutsche Fixstarter in der Weltmeisterschaft diesen Jahres? Wenn ihr also den Namen wisst oder rauskriegen könnt, indem ihr Hefte 77 der Zeitschrift Pitwalk lest, dann schreibt schnell eine E-Mail an verlag@pitwalk.de. Dann nehmt ihr noch an der Verlosung von 2 Freikarten für den Grand Prix in Gorzów am 29. Juni teil. Und selbst wenn ihr kein Glück habt, dann lohnt sich mit Sicherheit der kurze Hüpfer über die Grenze. 80 Kilometer vom Grenzübergang Frankfurt an der Oder entfernt liegt Gorzów. Ein heimlicher Saisonhöhepunkt der Speedway-Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Jetzt allerdings beschäftigen wir uns mit Martin Smolinski und sowohl der Technik als auch einer erschreckenden Nachricht vom vergangenen Speedway-Wochenende im großen Speedway-Experten-Talk mit Martin Smolinski und mir, Pitwalk-Chefredakteur Norbert Okenga. Viel Spaß dabei! Also Martin, du hast dankenswerterweise den Standort gewechselt, nämlich hinein in deine Werkstatt, weil wir uns ja gleich ein bisschen mit dem Thema Technik beschäftigen möchten. Davor allerdings ist es, glaube ich, geraten, ein bisschen auf die Ereignisse des Wochenendes einzugehen. Da gibt es 2 relativ dramatische Entwicklungen, 2 betrübliche Entwicklungen. Eine bei mir aus dem Norden, eine bei dir aus dem Süden. Fangen wir mit der wohl Hammermeldung des Wochenendes an. Erik Bachhuber hat seine Karriere beendet und zwar relativ knallauffall. Nicht zu sagen, er hat gestern entschieden oder vorgestern entschieden, dass ab morgen Schluss ist mit Speedway Sport. Hat das Ganze in seinen Social Media Kanälen gepostet, bekannt gemacht, hat auch gesagt, die Website wird auch zeitnah gelöscht. Und wenn man das Ganze so richtig liest, Martin, dann habe ich den eher den Eindruck, der fühlt sich nicht nur, weil seine Form ein bisschen nachgelassen hat in diesem Jahr, dazu bemüßigt aufzugeben, sondern auch der Umgang mit seiner Person hat ihm ganz offensichtlich sehr zugesetzt. Du kennst Erik Bachhuber, du kennst auch seinen Vater Stefan Bachhuber. Ihr seid alles eine bayerische Sippschaft, um es mal etwas profan auszudrücken. Teamkollegen in Landshut gewesen, Teamkollegen auch in Olching gewesen. Was steckt dahinter?
Gut, ich muss sagen, ich habe es selber auch erst gelesen. Es kam ja gestern, wie für mich persönlich, gestern Abend habe ich es gelesen, wie eine, ich will nicht sagen Horrornachricht, aber wie ein Schlag ins Gesicht, wo du jetzt gerade es hier vorgelesen hast oder auch gesagt hast, es läuft mir kalt den Rücken runter, weil ich es einfach schade finde. Ich bin mit Erik die letzten Jahre sehr eng zusammengewachsen. Wir haben viel gemacht. Wir sind im Landzug gemeinsam gefahren. Ich kenne ihn, seitdem er ein ganz kleiner Junge ist. Bin da gegen seinen Papa früher noch gefahren, gegen Stefan, habe mit Stefan früher mitgemacht, wo der Stefan nach England gegangen ist. Also wir kennen uns schon die letzten, ich will mal sagen, fast 30 Jahre oder auch 35 Jahre. So alt wie ich eigentlich bin, kenne ich die Familie Bachhuber. Jetzt, dass der Erik den Stahlschuh an den Nagel hängt, finde ich sehr, sehr schade. Ich kann ihn aber einerseits verstehen und speziell in seinem Statement hat er einen Satz geschrieben, wo er sagt, er möchte gern, dass speziell im Social Media Bereich die Leute nicht immer über die Fahrer herziehen, sie geben ihr Bestes. Und ich muss sagen, der Erik ist dieses Jahr echt nicht schlecht gefahren. Er war jetzt auch speziell in Oppole, also mit Landshut unterwegs war, mit 7 oder 8 Punkten war er wirklich gut unterwegs auf einer sehr schwer zu fahrenden Bahn. Ich meine, da hat Landshut nur 35 Punkte fahren. Davon hat der Erik wirklich auch Punkte gut gefahren. Er war sehr stark für sein Team. Aber vielleicht das Quäntchen Glück fehlt ihm. Aber was ich persönlich sehe, ich werde dann abends mit ihm mal ein bisschen telefonieren, ganz in Ruhe, weil ich es einfach schade finde, dass solch ein junger, erfahrener, auch wirklich schon erfahrener Fahrer, was mich auch unterstützt hat, der jetzt beim Pro Race Day in Olching als Trainer den Stahlschuh an den Nagel hängt. Das zeigt aber doch die Leistungsdichte, aber auch den Leistungsdruck, was die Kinder heutzutage haben und was wir nicht unterschätzen dürfen wir speziell das Social Media Mobbing.
Ja, das kam mir eindeutig rüber in dieser kurzen Statement von Erik Bachhuber. Ich wollte aber noch mal sagen, das ist jetzt ja nicht irgendeiner, der da aufgehört hat. Der war deutscher Juniorenmeister. Der war schon einer der Hauptdarsteller. Er stand natürlich immer im Schatten von Norik Blödorn, dem man wahrscheinlich ein Übertalent, zumindest innerhalb von Deutschland, attestieren muss. Und Erik Bachhuber ist dann in meiner Wahrnehmung eigentlich die Nummer zwei im Juniorenbereich gewesen, hinter Norik Blödorn. Also durchaus ein Fahrer, der Perspektive gehabt hätte, dessen Leistungen immer sehr schwankend gewesen sind. Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, der hat mal eine zwar nicht schwere, aber sehr schmerzhafte Verletzung hinter sich, nämlich eine Hodenprellung, von der er mir sehr plastisch erzählt hat, wie das sich das zugetragen hat. Und wie auch schmerzhaft das ist, das hat ihn relativ lange sicherlich zurückgeworfen. Das ist natürlich wieder überstanden mittlerweile. Aber nichtsdestoweniger, der hat schon viele Erfolge gehabt. U21 deutscher Meister in Stralsund damals, wenn ich mich recht entsinne. Dann diese wirklich böse Verletzung und auch ein ewiges Auf und Ab. Und auch in diesem Jahr waren die Leistungen ja nicht so konstant, dass man sagen könnte, der ist auf dem aufsteigenden Ast, sondern der bubbelte immer vor sich hin, immer perspektivisch, aber dann doch nicht ganz gut genug letztlich.
Ja, es ist ganz schwierig. Ich meine, es ist gut oder schlecht, da kann man sich jetzt drum streiten. Ich meine, das Niveau, die Trauben hängen allgemein sehr, sehr hoch. Wir hatten letzte Woche erst das Thema, ich sag mal, Krise bei Erik, Krise bei Kai Huckenbeck. Jetzt habe ich den Namen gerade nicht gefunden. Lauter Cars, Kevin, Kai, Erik, nein, nein, das hatten wir auch ein bisschen. Ich meine, es war ja keine wirkliche Krise, würde ich sagen, aber da ist einfach das Leistungsniveau, die Trauben werden immer höher gehängt. Die Spitze der Erfolgspyramide wird immer höher und es wird immer schwieriger. Und es kommen aber immer viele mehr Fremdeinflüsse. Also ich würde gar nicht auf die Leistung gehen. Ich denke, Erik hat eine sehr, sehr gute Leistung gefahren und ist wirklich saugut unterwegs gewesen für sein Verhalten. Ich meine, es ist immer leider, wir haben immer noch den deutschen Bahnsport. Wir haben nicht die Möglichkeiten wie in Polen. Das muss man ganz genau sehen. Aber man darf es nicht unterschätzen. Wir schaffen es auch. Ich habe es auch geschafft. Ich habe mich auch da durchgekämpft. Die Zeiten haben sich stark geändert. Was ich aber persönlich schade finde, wo ich ein bisschen näher darauf eingehen möchte, habe ich damit auch zu kämpfen gehabt mit Social Media. Mobbing. Es gab mal vor ein paar Jahren eine extreme Mobbing-Kampagne gegen mich. Ich muss damals sagen, es gab zum Glück einen paar guten Mann hinter mir. Wir waren vor Gericht. Wir sind vor Gericht gegangen. Wir haben damals Social Media gemobbt. Es wird die nächsten Tage wahrscheinlich auch dazu ein Statement von mir geben, ein offizielles Statement. Wir werden auch, ich möchte hier wirklich mich einsetzen für die Kinder, damit es eine Möglichkeit gibt, dass wir speziell unseren, es ist schön, dass wir Fans haben, nur die Möglichkeit, was in der heutigen Zeit die Leute haben, im Social Media Bereich ihre Kommentare abzugeben. Und wie sie die Kommentare abgeben, geht oft unter der Gürtellinie. Viele denken oft, ich schreibe ja nur irgendwas, aber ich meine, was schreibt, das bleibt. Und man kann auch hier richtlich oder gerechtlich vor Gericht ganz gewaltig gegen Leute gehen. Es gibt ein paar Leute, die haben das wirklich am eigenen Leib gespürt. Es gab hier eine Verleugnungsklage mit 85.000 Euro bei mir, wo wir hart gekämpft haben. Und da möchte ich auch, ich habe gestern Abend schon auf dieses Statement hin mit dem ADAC telefoniert, dass ich hier gern auch ein Vorbringer bin für die Kinder oder für die Leute, weil es ist ja nicht nur im Süden bei uns, das glaube ich, ist deutschlandweit oder international gesehen, dass es wirklich Fahrer gemobbt werden. Aber die Offiziellen oder die Leute, was oft was sagen oder die wissen gar nicht, was sie sagen. Aber ich finde es sehr schade, die Jungs investieren ihr Leben, ihre Zeit, die Familie, Organisation, Planung. Die wenigsten Leute, ich sag mal, der Keyboard Warriors ist ja so ein ganz aktueller, wie soll ich sagen, ja, neuer Spruch. Aber ich glaube, die haben noch nie eine Veranstaltung organisiert, die haben noch nie ein Rennen organisiert, vorgeplant. Einfach mal nur den Ablauf zum sehen. Wie viel Arbeit ist es eigentlich, nur um auf ein Rennen zu fahren, also ohne ja. mal jetzt, welche Leistung man fährt. Vorbereitung, Motorräder herrichten, Material herrichten, Auto einladen, Auto vorbereiten, Auto tanken, Auto kontrollieren, Sprit kontrollieren, Scheibenwasser kontrollieren. Also die ganzen Kleinigkeiten, das sind 100 Punkte, was da anstehen. Auto einladen, Helm herrichten, Helm putzen, Nennungen ausfüllen. Es gibt ja schon langsam Entry-Form ausfüllen. Es wird ja immer mehr mit der ganzen auch Papierarbeitsweise, was zu machen ist. Welche App brauche ich jetzt, um diesen mich einzutragen, das wird immer mehr schwieriger und das sehen die wenigsten Leute, die können da mit ganz wenig Worten ganz viel kaputt machen und das finde ich einfach schade, da geht es jetzt nicht nur, der Erik ist einer, der muss sagen, ich muss einen Hut vor ihm ziehen, dass er wirklich den Schlussstrich für sich so gezogen hat, er hat keinen Spaß mehr, glaube ich, am Motorsport oder ich glaube, er hat noch Spaß am Spielfahren, aber nicht mehr so, wie es gerade ist, speziell auch die polnische Liga ist wirklich sehr, sehr hart und ich finde es schade, ich würde sagen, wir sollten wirklich darauf Acht geben, wie wir mit den Leuten umgehen, wie über die Leute geredet wird und man darf speziell dieses Social-Media-Mobbing nicht unterschätzen. Es gab erst vor kurzem einen ganz interessanten Post auch von Otto Weiß. Otto Weiß ist ein sehr bekannter Motorentuner, wo ja auch der junge Pole, der Komanski, hat sich ja vor 10 Jahren erhängt, weil er den Leistungsdruck nicht standhalten hat können und das sollte uns wirklich zu überlegen machen. Auch den ganzen Fans, die was auch hier unseren Experten-Talk hören. Ich meine, ich glaube, wir kennen uns, du bist lang genug im Sport, du hast früher ja Norden ganz aktiv gemacht, wie auch ich, bin immer noch recht aktiv und es ist einfach schade, sowas mitzuerleben.
Ja, es ist, also wir sind mittlerweile, glaube ich, bei dem Alter, wo uns das an uns abperlt, weil wir wissen, was wir können und auch was wir nicht können und deswegen können sich gewisse Leute durchaus über uns despektierlich äußern, aber natürlich in jüngeren Jahren und da zählt Erik Bachhuber durchaus noch dazu, dann nimmt man sich das natürlich zu Herzen. Und ich weiß auch sehr wohl noch, als ich kritisiert worden bin für irgendwelche Fehler, die ich gemacht habe oder auch für Sachen, die ich eigentlich gut gemeint habe und die dann falsch rübergekommen sind, wo ich einfach dachte, ich mache das doch für den Sport, weil ich den Sport geil finde. Und dann kriegst du eine Breitseite verpasst, mit der du gar nicht gerechnet hast und fragst dich natürlich auch, warum soll ich mir das antun? Vor allen Dingen natürlich dann, wenn man das Ganze nicht hauptberuflich macht. Wenn man so wie ein Erik Bachhuber das Ganze neben einer Berufsausbildung macht oder neben einem Job macht, so wie auch René Dedens es ja neben seinem Job macht beispielsweise, da fragt man sich natürlich dann wahrscheinlich als junger Mann auch, dann eben nicht, was soll ich mich da noch beschimpfen lassen dafür, dass ich neben meine Freizeit dafür opfere, meine Freunde dafür opfere, mein soziales Umfeld dafür opfere, vielleicht eine Karriere zu machen oder vielleicht diesem Sport nachzugehen. Wenn ihr alles nur besser wisst, dann macht es doch selber.
Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist, ich denke bei mir mal ein paar Jahre zurück. Bei mir war es ja früher eigentlich gar nicht. Ich habe nie damit gerechnet, ich will irgendwie Profi werden. Es war ja einfach, es gab früher einen ganz coolen Satz, oder gab es einen Aufkleber, da stand drauf Spielspaß und Motorsport. Und ich meine, es ist ein ganz, für mich persönlich einer der größten Leitsätze, was ich hatte in meinen jungen Jahren, was ich allen Kindern mitgeben möchte. Es geht nicht um Rennsport. Ich meine, es ist egal, wo man sieht, wenn einer gut drauf ist, ich habe meinen Spaß am Motorsport, dann oder auch ich habe am Spaß bei allem, wenn es Spaß macht, in die Arbeit zu gehen. Wenn es Spaß macht, einen Text zu schreiben, wenn es Spaß macht zu kommentieren, dann läuft das alles viel einfacher. Und bei uns im Sport, ich meine, bei dieser Leistungsdichte merkt man es umso gewaltiger. Wenn es keinen Spaß macht, tue ich mir einfach schwierig. Oder wir können jetzt auch kurz ein Beispiel sagen, der Leistungsdruck, was auch der Kai zum Beispiel hat im Grand Prix. Er hat eigentlich keinen Druck, weil er ist ein super guter Fahrer. Er war einen Tag danach, nach dem Grand Prix, war er wieder eine ausgewechselte Person. Er fährt fast Maximum, war jetzt wieder bombenschnell unterwegs, wo ich sagen muss, und das ist ein Kai Huckenbeck, den was ich kenne und den was ich fürchte. Ich kenne aber auch einen Kai Huckenbeck, wenn ich ihn mental angreife, ich werde mir direkt bei der deutschen Meisterschaft stehen und ich sage halt Sprüche wie, ja, der alte Mann oder der Mann, was kaum gehen kann, zeigt auch noch, wie es fahren geht. Das arbeitet an den Leuten und das ist einfach dieses Mentale, was aber in der heutigen Zeit, finde ich, immer schlimmer wird. Also speziell, ich sag mal, ja, die Keyboard Warriors daheim, es macht keinen Spaß mehr. Ich würde sagen, wir sollten schauen und ich würde gerne Appell machen an die ganzen Fans, überlegt, was ihr schreibt und wie ihr schreibt und überlegt, ob über euch so geschrieben werden sollte. Es ist einfach und ich kann da sagen, ich setze mich da wirklich dafür ein für die Jungen, weil ich möchte dann ein bisschen was machen. Ich habe dann ein paar Ideen, welche Möglichkeiten wir haben, weil wir alle wollen, wir lieben den Sport. Ja, es geht für uns, wir lieben den Sport, wir lieben, dass die Leute nur im Kreis fahren, die Kreiselfahrer, wir fahren nur im Kreis, ihr könnt alles mitbekommen.
Die Kreiselfahrer, das wollte ich immer noch sagen. Genau. Den Begriff habe ich neu gelernt vergangene Woche, die Kreiselfahrer.
Ja, genau, den erklären wir nachher. Und genau, und da möchte man einfach sagen, dass einfach da was, wir haben den Sport gern, wir wollen was tun und da soll es einfach ein Miteinander sein. Und passt ein bisschen auf euch auf miteinander, dass wir uns gegenseitig da nicht wirklich immer so beschimpfen, weil wir wollen ja alle einen Sport haben, wie auch im Norden. Ja, ich meine, die letzte Veranstaltung war ja auch nicht gut für unsere Jungs. Die haben sich schwer getan in Ludwigslust
Wirklich schlecht.
auf einer sehr, sehr schwer zu fahrenden Bahn. War auch nicht einfach, aber hier muss man sagen, die Trauben hängen hoch. Was ich persönlich aber sehe, dass bei uns in jungen Jahren die Fahrer sehr hoch gejubelt werden. Und wenn es dann wirklich, also der Punkt 21 ist immer ein ganz großes Problem, glaube ich. Also diese Gratwanderung bis 21 Jahre und dann muss der Punkt kommen. Und dann ist einfach sehr, sehr schade. Es ist, das sieht man einfach, man sollte einfach immer noch die Kirche auch in jungen Jahren im Dorf lassen. Wir hatten sehr viele junge Weltmeister in der 250er Klasse, auch 125er hier bei uns. Ich meine, der kleine Wunderer war ja auch unterwegs. Dann haben wir bei uns Sandro Wassermann, der war 250 Weltmeister. Aber der Sprung zu 21 ist gewaltig und es ist dann wirklich noch ein riesiger Unterschied. Also zwischen 250, 125, 500. Und da sollte man auch die Kinder, auch von den Erwachsenen, auch von den Eltern, von den Sponsoren, einfach in jungen Jahren nicht zu früh zu hoch jubeln.
Du sagst Ludwig Lust, da ging es um die SGP2-Qualifikation, also um den Einzug in die Endrunde der Juniorenweltmeisterschaft, wenn wir es mal etwas vereinfacht darstellen
Ja.
wollen, in Ludwig Lust, also in Mecklenburg, auf einer Anlage, die ich noch kenne, als es nur eine Langbahn gewesen ist und eine kleine Übungsbahn daneben als Speedway. Mittlerweile ist dort tatsächlich ein Speedway-WM-Prädikat hingekommen, U21-Quali. Johnny Wienand aus der Nähe von Kloppenburg war da und Ben Eaken, der 20 Minuten von mir her weg wohnt, in der Nähe von Marienhavel, war da. Beide sind, und jetzt könnte man das Vokabular der Keyboard Warriors verwenden, sang- und klanglos ausgeschieden. Wir haben die letzten Plätze belegt, waren ganz offensichtlich chancenlos gegen den siegreichen Ukrainer und einen sehr guten Polen oder eine ganze Horde sehr guter Polen, wie sie immer auftauchen. Und ich mache es dann nicht immer so, dass ich mir montags morgens als erstes die Folge des Speedway-Podcasts Startband anhöre, wo die beiden Jungs nochmal kurz rekapitulieren, was am Wochenende national gelaufen ist, wo sie waren, was ihnen aufgefallen ist. Und heute war im Startband-Podcast ein Interview mit Johnny Wienand drin, der gesagt hat, es liegt ganz klar daran, wir fahren zu wenig. Er hat in einem Lauf gemerkt, er konnte gar nicht einschätzen, ob der andere mal links oder mal rechts kommt, weil er die Bahn dauernd gewechselt hat. Und er war im Sandwich drin, kam da gar nicht wieder raus. Und er hat das eben in Startband sehr, sehr offen gesagt: Wir sind einfach zu wenig auf dem Motorrad. Es fehlt uns die Erfahrung. Da hat er sicherlich recht. Und das will ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Aber ich werfe dem System vor. Das war damals auch schon so, als ich mit dem Sport angefangen habe. Und ich bin mittlerweile über 50. Also, es hat sich in den, sagen wir mal, gut 35 Jahren, die ich mich damit beschäftige, nichts geändert. Den deutschen Fahrern fehlt nach wie vor die Fahrpraxis in jungen Jahren, um so schnell so erfolgreich zu werden wie die U21-Fahrer aus Polen oder aus Dänemark.
Ja und nein, wir haben viele Möglichkeiten. Ich meine, im Norden, wir haben Mike Lüders, der was viel Training anbietet. Es gibt genug Möglichkeiten. Ich sehe gar nicht die Fahrpraxis eher, weil Möglichkeiten haben sie viel. Ich sage jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich einen Trainingstag mache in Italien mit den Kindern eine Woche, gibt es die ersten ein oder zwei Tage ein Startverbot. Also es ist ja, ich rede von, ich meine, Track Time, die wollen alle fahren, fahren, fahren. Was bringt es mir aber, wenn ich jetzt, wir haben 3 Minuten Track Time, ich meine, gut, wir sagen 3 Minuten ist nicht viel. Nach 3 Minuten ist beim Hobbysportler oder auch bei mir die Luft raus, wenn ich 3 Minuten durchgängig fahre. Bei mir gibt es bei Trainingstagen ein aktuelles Startverbot, weil die Kinder das Fahren lernen sollen und einen Rhythmus finden. Ich meine, du kennst den Motorsport ganz besser als ich eigentlich, egal ob ich jetzt MotoGP nehme oder auch im Straßenrennsport. Ich meine, die sitzen oft 2 Stunden im Auto und man liest immer wieder, ich habe erst ab Minute 10, ab Minute 12, ab Minute 13 meinen Rhythmus gefunden. Ich meine, also dann merkt man, wie ein Profisportler, wie lange der braucht, um wirklich seine jeden Einlenkpunkt, Bremspunkte, Überholmanöver, das sind 100 Faktoren, bis der Fokus wirklich 100% da ist. Das haben wir nicht im Bahnsport. Wir müssen rausgehen und wir müssen 100% bringen. Die Kupplung muss perfekt eingestellt sein. Es muss funktionieren. Aber wenn ich beim Trainingstag rausfahre, starte eine halbe Runde fahre, starte eine halbe Runde fahre. Wie soll ich dann auf Tracktime kommen, auf Erfahrung? Wie reagiert mein Motorrad? Deswegen gibt es bei mir, wenn ich so Trackdays mache oder spezielle Trainingstage für die Kinder, anfangs aktuell ein 100%iges Startverbot. Und wer startet, muss dann einfach dann eine Runde laufen. Das ist ganz einfach.
Ja, du hast die Möglichkeit zu trainieren, natürlich, da gebe ich dir recht. Und ich habe auch mal in Norden geguckt, wie Mike Lühders das macht. Das ist schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Aktion, was er da macht. Er stellt sich am Kurvenausgang, sagen wir mal, auf drei Viertel Höhe der Bahn hin und zwingt damit den Fahrer, den er coachen will, diese Smart-Slick-Linie zu wählen, nämlich ganz außen an ihm vorbeizufahren. Logischerweise will der Fahrer auf dem Motorrad nicht seinen Trainer umfahren, sondern fährt deswegen sehr weit rechts von ihm gesehen, in Richtung der Bande und fährt so dann zwangsläufig quasi diesen Smart Slick oder auch Laguta-mäßigen Anlieger. Das ist sicherlich sinnvoll, das so zu machen, das so als eine Art Fahrschule beizubringen. Aber letztlich glaube ich, das kann nur ein Teil der Lösung sein, den Leuten natürlich beizubringen, welche Linie fährst du, auch welche Motorenkennung musst du dazu haben, um diese Linie für dich nutzbar machen zu können. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist auch das, was Johnny Wienand gemeint hat in Startband, ist, die brauchen mehr Rennen. Sie brauchen einfach mehr Rennerfahrung, um sowas auch tatsächlich umsetzen zu können. Theoretisch könntest du jeden Samstag nach Norden fahren und den ganzen Tag trainieren. Aber es ersetzt
Aber
dir kein Rennen.
gut, kurz, ich muss ganz kurz schauen. Ich meine, bei mir war es früher ganz genauso. Wir waren ganz gut. Was mache ich in jungen Jahren? Na gut, in Polen muss dann gibt schon langsam viele ja die U24-Liga, sehr viele Situationen, was für mich persönlich damals einfach das Nonplusultra war. Ich war 19 Jahre alt. Ich hätte mit 17 Jahren nach England gehen können. Da sitze ich alle 2 Tage auf dem Motorrad.
Genau.
Das sind sich bei uns heutzutage viele Kinder einfach zu schön. Ich meine, klingt es mal ganz hart. Ich meine, da geht es nicht um Geld verdienen. Ich war 3 Jahre in England. Ich habe eigentlich kein Geld verdient. Ich habe mir ich habe meinen Lebensunterhalt verdient, aber ich habe damit kein Geld verdient. Also es war eigentlich eine Nullrunde, aber ich habe 3 Jahre lang in England wirklich das Spielfahren per excellence gelernt. Ich bin mit 19 Jahren, ich habe hier, es gibt wenig Fahrer, was es wirklich machen. Der Einzige, was aktuell macht, ist Norik Blödorn. Ich meine, er ist in England, er fährt darüber, er ist mit 18 Jahren rübergegangen. Ich war damals 19, bin alleine nach England gegangen, hatte da unten, war ganz alleine, habe mich hier ins Auto gesetzt, bin nach England gefahren und bin Rennen gefahren. Es ist
Tobias Kroner
und es
damals
gibt.
übrigens genauso, ne?
Ja, Tobi war der gleiche, er war dann der Nachkommen. Ich war einer der Vormänner. Tobi kam dann, glaube ich, 2 Jahre später, ist dann für Ipswich gefahren. Und ich war einer der ersten, was dann wirklich drüben wieder eingestiegen ist. Wir hatten auch dann davor, gab Stefan Katt oder Robbie Kessler, aber die wenigsten Fahrer nutzen es. Und das ist, wir müssen noch schauen, was machen die Top-Leute. Wir schauen zum Beispiel jetzt, warum fährt ein Taibo hinten wieder in England? Das ist, weil er wieder mehr Fahrpraxis braucht und er sagt, ich möchte wieder an die Weltspitze anknüpfen. Und da müssen uns Jungs einfach Gas geben. Sie beschweren sich ja, wir haben nicht genug Rennpraxis, dann muss ich halt dafür arbeiten. Es sind immer zwei Seiten, was man da sehen muss. Es gibt genug Möglichkeiten und ich persönlich messe mich am liebsten mit besseren Leuten. Ich bin immer mit den Alten rausgefahren. Lieber fahre ich ja vollkommen hinterher und lerne von den Alten, was sie machen und wäre dadurch schneller. Und es ist für mich aktuell eine ganz schwierige Situation, das einzuschätzen. Wir wissen aber auch, dass natürlich der Sport in Polen extrem gepusht wird. Also die Polen, was von drüben rüberkommt, muss ich persönlich sagen, wenn ich mir oft auch, ich sag mal, ja, die Extraliga jetzt anschaue und die Fahrer auf 6 und 7 anschaue, also wirklich die Ersatzfahrer oder die Jugendfahrer, das sind Namen mit dabei, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört,
Richtig.
aber die drehen richtig am Gas an und da macht sich selbst auch, da kommt ein Leon Madsen und der lässt sich von den Kindern verblasen, sage ich jetzt mal so, das hört sich immer so an, aber die drehen halt wirklich am Gas an. Der größte Unterschied ist in Polen, die wissen halt auch, sie müssen Leistung bringen. Also da ist der Leistungsdruck gewaltig, aber die wissen, wenn ich in Polen Profi werde und ich möchte da vorne mitfahren, dann muss ich ein bisschen mehr als 100% investieren, ein bisschen mehr Risiko geben und dann kriegen sie halt auch vielleicht den Sponsor und dann haben sie was. Und bei uns ist es vielleicht umgekehrt. Bei uns haben sie eigentlich schon alles und sie müssen dafür nicht kämpfen. Das ist einfach, ich sehe das aber gar nicht bei uns im Sport allgemein so, ich glaube, wir hören es ja ganz oft, speziell bei Berufen, Automechanikern, also bei handwerklichen Berufen, alle schreien, es gibt keine Leute mehr, weil keiner mehr was tun will. Und ich glaube, das ist aktuell ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir einfach hier ein bisschen, das ist speziell die anti-autoritäre Erziehung, wie es hier weitergeht, die wurde ja vor, also ich habe ja selber, ja, und das glaube ich, das spiegelt sich halt alles ein bisschen wider. Man kann da wirklich stundenlang drüber sich unterhalten, ne? Aber es muss einfach du bist auch noch aus der alten Schule, da gab es noch knallharte Vorsätze. Entweder machst du es jetzt oder du lässt das sein, hopp oder top, da gibt es kein Könntest du bitte mal hier eine Runde laufen. Nein, da wird einfach eine Runde gelaufen, da fragt man nicht mehr nach. Und das merkt man aber jetzt halt speziell in der ganzen Jugend mit der Entwicklungsphase, dass die Jungs einfach ein zu leichtes Leben haben, weil im Profisport wird einem nichts geschenkt.
Ja, das merkst du, du hast es richtig gesagt, bei Handwerksberufen, das merkst du aber sogar in meinem Job als Journalist. Ich war ja früher bei der Motorpresse Stuttgart relativ lange beschäftigt in einem Angestelltenverhältnis und habe noch gute Bekannte von da damals, die mir sagen, du kriegst bei der Motorpresse keine Volontäre, also keine Auszubildende für den Beruf des Redakteurs mehr. Wenn die Leute, die sich dafür interessieren wollen, alle YouTube-Star werden, aber möglichst wenig arbeiten und Motorsport schon mal gar nicht, denn da müssen sie ja noch sonntags arbeiten und sonntags abends arbeiten, da hat der junge Mensch heutzutage keine Lust mehr zu. Und klar, du hast immer wieder Ausnahmen, die das unbedingt wollen. So gibt es auch da jetzt junge Redakteure, die sehr, sehr engagiert dabei sind, natürlich. Es gibt auch immer wieder Fahrer, die es unbedingt wollen. Norik Blödorn ist da das beste Beispiel. Ben Eaken, glaube ich, geht in eine sehr ähnliche Richtung von dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe. Aber da muss natürlich auch dann die Familie dahinter stehen und auch das Geld da sein, zu sagen, okay, der Junge will nach England. Der verdient da sicherlich nicht die Welt. Wahrscheinlich müssen wir dem sogar eine Wohnung irgendwie erst einmal mieten. Das muss die Familie auch alles mitmachen wollen und können.
Ja, aber es ist, man darf einfach nicht zu hoch sein. Ich meine, ich sag mal, ich kann früher, ich meine, wenn man sieht zum Beispiel, ich habe eigentlich drüben nur gehaust, ich hatte auch nichts Richtiges. Wir nehmen das beste Beispiel ist Darcy Ward oder Chris Holder. Ich meine, die sind drüben, die haben im Container gelebt.
Ja,
Die
natürlich.
hatten nichts, die hatten einen Container, aber die haben sein Leben genossen. Aber ich meine, was die halt hatten, das war Spielspaß und Motorsport. Die haben ihr Leben genossen. Es war denen wurscht. Ich bin mit jungen Jahren rübergegangen. Ich bin auch mit 19 rübergegangen. Ich hatte einen kleinen Schiffscontainer, also einen 6-Fuß-Container, der war 10 Meter lang oder 12 Meter sind die, glaube ich, lang. Der kurze. Da war meine Werkstatt drin. Da war mein Leben drin. Das ist da. Ich hatte mein Auto vor der Türe. Ich hatte dann am Anfang, ja, wir hatten ein Gemeinschaftshaus mit allen Fahrern. Und dann haben wir drin gehaust. Das war wirklich gehaust. Und es ist einfach, aber es war Leben. Ich möchte keine Minute vermissen, weil es war eine wunderbare Lebenserfahrung für mich. Aber wer will heute sowas schon mal noch machen? Das ist ja die Frage. Und wenn ich wirklich was machen will, ich kann jedem jungen Fahrer nur sagen, geht nach England. Es geht ja nicht ums Geld verdienen, es geht um Lernen. Es ist, und diese Lebenserfahrung, was man da macht, ich meine, egal in welchem Beruf, man muss einfach mal ins kalte Wasser geschmissen werden. Aber wer will noch heute ins kalte Wasser geschmissen werden? Ich bin mit 0 Euro, ich habe mein Papa damals zu mir gesagt, Dr. Martin, du bist jetzt erwachsen, du bist 19 Jahre alt, ich kann dich nicht mehr unterstützen. Du musst jetzt schauen, dass du auf eigenen Beinen stehst. Und das habe ich gemacht. Ich bin nach England gegangen. Klar, ich hatte seine Unterstützung, er stand hinter mir. Aber wirtschaftlich nimmt es halt irgendwann mal Größen an. Das kann eine normale Familie oder ein, das kann man nicht mehr, das muss sich selbst finanzieren, das muss sich selbst tragen. Und ich hab mich selbst getragen in England. Ich stand auch damals beim Chef, sage ich, du, meine Motoren sind kaputt, ich habe nichts mehr. Ich habe mir dann Geld von meinem Chef geliehen, also in Coventry, dass ich mir einen Motor kaufen kann, dass ich wieder weiterfahren kann, weil es einfach nicht funktioniert. Und habe dann zum Wirtschaften angefangen. Ich meine, und man sieht ja, was dabei jetzt rausgekommen ist, aber mein Leben war auch nicht immer so einfach. Und da sollte man auch ein bisschen einen Appell an die Jugend machen oder egal, es geht ja in ein Gesamtpaket. Ausbildungsberufe, Leute, egal was man sieht, die Kinder, was ich immer sage, es fehlen so alte graue Eminenzen. Die was einfach mal sagen, wenn du daherkommst, ich meine, meine graue Eminenz war da schön, Raimund, auf der Rennbahn draußen, ich musste das Fahrlager zusammenkehren und zwar richtig. Und wie ich habe nicht richtig zusammengekehrt, dann habe ich noch mal eine Stunde gekehrt. Es ist,
Ja,
sagt er, dass du nicht schamst, schau dich an. Und das glaube ich, das, es war nie böse gemeint. Ich hab das nie als böse verstanden. Ich meine, er hat mich ja zusammengeschissen. Aber ich habe es halt dann gescheit gemacht, das habe ich gelernt. Und das möchte ich nicht missen. Und das fehlt heute ein bisschen.
aber da glaube ich, schließt sich auch gleich wieder der Kreis zu unseren Keyboard Warriors, die diese Zusammenhänge, also nicht von deinem Fahrerlager auskehren, aber die Zusammenhänge nicht kennen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was bedeutet es für einen jungen Rennfahrer nach England zu gehen. Ich habe das relativ früh schon kennengelernt über einen Australier, der mich mal eingeladen hat. Da wohnt der Fahrer bei seinem Mechaniker im Reihenhaus. Es wird sich irgendwie arrangiert mit der ganzen Geschichte. Norik Blödorn, machen wir gerade eine Geschichte für die Zeitschrift Pitwalk für die nächste Ausgabe, hat bei Robert Kessler lange Zeit in der WG gewohnt, wohnt jetzt auch noch bei seinem oder wohnt jetzt zum ersten Mal bei seinem Mechaniker in Leeds im Reihenhaus. Das ist mehr Kompromiss. Und wie du sagst, mehr Hausen als tatsächlich glamouröses Re Leben eines Motorsportlers.
Ja, und der Nachteil ist dann heute wieder Social Media. Die sehen ja alles wunderbar. Die großen Leute, Taibo finden,
Ja.
Freddie Lindgren, die leben ja. Klar, wir sehen nur noch das Schöne. Das habe ich früher gar nicht gesehen. Ich wusste nie, wie ein Lee Adams oder ein Jason Crump lebt oder wohnt. Aber es war ja riesig bei denen. Es war ja ganz gewaltig. Und das ist aber vielleicht als Mensch, ich denke es mir auch oft, hey, was macht denn der? Wie tut denn der das? Aber man sieht auch immer die zwei Seiten. Und ich meine, man kann auch ganz extrem als Beispiel, was das Mentale mehr ausmacht, sieht man gerade ganz gewaltig bei Leon Matzner. Leon Matzner hat sich von seiner Frau getrennt, hat sehr viele Schwierigkeiten, glaube ich, zu Hause. Und seine Leistung speziell, er war ja ein Schatten seiner selbst jetzt beim SEC-Finale in Gorican. Also da war er wirklich sehr, sehr schlecht. Nicht Gorican, die waren in Ungarn, waren die ganz genau.
Debrecen, Debrecen.
In Debrecen waren die ganz genau, habe ich falsch im Kopf gehabt, tut mir leid. Ja, und es ist einfach schade, so einen Mann zu sehen. Hier war Norik Blö dann auch eigentlich ganz gut unterwegs, hat 4 Punkte gefahren, finde ich, war eine gute Leistung für ihn. Also er hatte 2-0, 0, 2-0. Also es ist von daher, er hat gezeigt, wenn er gut mit dabei ist, dann kann er mitspielen. Aber gut, die Nuller tun immer weh. Aber er war nicht der Einzige, was viele Nuller gefahren hat.
Ja, und eigentlich wollten wir uns ja mit was ganz anderem beschäftigen. Nicht?
Ja,
Also
genau.
mit Sachen, die hinter dir
Die
liegen. Da haben
Technik,
jetzt,
genau, du
haben
sagst
wir
das,
jetzt nur genau
Technik
10 Minuten
starten.
Zeit dafür. In dem Zusammenhang, ich suche gerade was am Telefon, darum stochere ich ein bisschen in dem Zusammenhang, fällt mir immer ein, dass Kevin Wölbert mir gerne erzählt hat, und das passt auch wieder dazu, dass viele Zuschauer es für übertrieben halten, wenn man so viel über die Technik redet. Dass er sagt, viele Fans von ihm glauben gar nicht diese Wichtigkeit des Einflusses der Technik. Aber das darf man meines Erachtens im Motorsport und auch im Speedway-Sport nicht unterschätzen.
Ja,
Setup.
die Technik ist ganz, ganz wichtig und es sind ja oft ganz viele Kleinigkeiten, was da ausgeblich sind, Materialverhaltensweise, wie es funktioniert. Und wenn man jetzt sieht, ich meine, wir haben eine Kupplung, wir haben eigentlich ein ganz simples Motorrad und ich hole jetzt mal einfach nur drei verschiedene Kupplungsbelege raus. Es sind Aluminium-Reibbelege. Wenn man jetzt das sieht, ich meine, ich habe hier einen Holger-Lund-Belag, das ist ganz was Neues mit Keramik. Dann habe ich einen LZ-Belag und dann habe ich einen NEB-Belag. Dann gibt es noch diesen gleichen Belag auch noch von Holger Lund, von Brian Andersen. Jeder Belag hat eine andere Beschichtung, eine andere Verhaltensweise. Dann ist das Körpergewicht mit dabei. Wie verhalte ich? Das sind jetzt schon mal drei verschiedene Möglichkeiten, was ich habe für die Kupplung.
Also
Dann geht es weiter.
die Frage ist ja mal, Kai Huckenbeck hatte mir vorm Grand Prix, wo war denn der letzte, in Prag erzählt, dass er gewisse Belege von NEB nicht mehr bekommen kann. Und das habe ich dann
Ganz genau.
nachgefragt, was da los ist. Und es sind braune Belege, genau, Martin, das sind braune Belege, die es derzeit nicht mehr gibt, hat Kerstin Rudolph mir gesagt. Da ist ein Engpass. Ich schätze jetzt mal, ich habe hier ein Bild gemacht beim 24-Stunden-Rennen am Wochenende. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das gelbe Teil, da ist die Feder eines Rennwagens an der Vorderachse. Du schaust dir dieses Bild an und weißt sofort, wenn du dich mit Technik auskennst, die Feder, weil gelb hat den und den Stützwert, hat den und die Federrate, in dem Fall, das ist 60 Kilo da. Das wird wahrscheinlich genauso sein bei den Kupplungsbelägen. Braune haben eine andere Eigenschaft als rote, als gelbe. Die werden ja nicht deswegen gekauft, weil sie so schön aussehen, so schön braun sind, sondern weil sie eine gewisse Eigenschaft haben, genau wie eine rote Feder eine andere Federrate hat als eine gelbe Feder im Rennauto.
Ganz genau. Verschiedene Hersteller, verschiedene Verhaltensweise. Es gibt aktuell ja, wir haben drei Hersteller von Kupplungsbelägen oder auch vier. Hier sieht man ganz speziell, ich meine, es ist speziell die originalen NEB-Belege, kommen von Surflex, ist ein italienischer Hersteller. Die haben eigentlich überlegt, jetzt ihre Produktion einzustellen. Sie sind aktuell sehr schwierig zu bekommen, diese Belege. Also die haben nur noch Kleinauflagen. Ich habe jetzt wieder eine kleine Lieferung von 25 Stück sind wieder gekommen für Kunden. Und dann, wenn man aber hier mal ein bisschen genauer hinschaut, es sind eigentlich drei Belege. Die schauen von Weitem alle gleich aus, verhalten sich aber alle komplett anders. Also, und das ist, ich meine, wie hier Kai Huckenberg gesagt, das ist sein Lieblingsbelag. Man sieht hier ganz leichte weiße Punkte auf dem Belag, die was ja auch gut funktionieren. Und wenn es die Belege aber nicht gibt, muss ich alles umstellen. Es ist immer ganz schwierig, welcher Lieferant sie hat, wo bekomme ich sie her. Und ich meine, es ist, der Start ist bei uns die halbe Niete. Und wenn er sich nicht wohlfühlt und sagt, ah, scheiße, ich habe nicht den Belag, dann ist der Kopf auch nicht hundertprozentig bei der Sache, dann muss ich mehr überlegen, muss mein Federn Druck anders einstellen, dann habe ich 10 verschiedene Federhersteller. Ich meine, Federdruck, wie viel Umdrehung drehe ich ihn rein? Das sind unterm Strich nur für eine Kupplung, um sie einzustellen, wenn ich jetzt die komplette Kupplung habe. Ich habe ja in dieser Kupplung ja 4 Reibbelege, 3 Aluminiumbelege zwischendrin. Ich habe 6 Federn. Dann habe ich ja eine verschiedene Kupplungsgeschwindigkeit, was ich fahre, welche Übersetzung ich fahre. Fahre ich jetzt vorne ja 16, 17 oder 18er Mitzel, habe ich eine andere Umdrehungsgeschwindigkeit. Und das sind eigentlich, wenn ich jetzt zusammenrechne, habe ich bestimmt, ich sage mal, 500 verschiedene Möglichkeiten, die Kupplung einzustellen. Und aus diesen 500 verschiedenen Möglichkeiten von Belag, Belagzusammensetzung, Alubelag, dann haben wir noch von Holger Lund, dann gibt es eigentlich die, ja, sie nennen sich immer Harushi-Belege, aber das sind ja die Holger Lund Harushi-Belege. Hier gibt es auch drei verschiedene Mischungen davon, von verschiedenen Herstellern. Wer da auch sehr gut ist, ist der, ja, von Norik Blödörn, der Papa, der Guido
Ja,
macht ja auch
genau.
Kupplungsbelege. Die schauen dann eigentlich, das sind jetzt zwei verschiedene. Das ist, was der Norik aktuell fährt, sind die grauen. Die schwarzen sind von Holger Lund. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, was er, glaube ich, der. Und jetzt kommt der Nächste, wie putze ich die Belege? Wie reinige ich die Belege? Was nehme ich her? Welches Material nehme ich her? Bei uns im Bahnsport ist hauptsächlich Aceton sehr begehrt. Man tut die Belege planschleifen auf einem Sandpapier nach dem Fahren, damit sie wieder plan sind, mit so speziellen Planschleifern, da werden dann hier eingelegt, die Belege. Und dann werden die auf einem Sandpapier, auf einer Glasplatte oder auf einer hundertprozentigen Plan geschliffen und dann werden sie danach geputzt und dann kommt Aceton. Und jetzt kommt wieder ein Problem, wie wir alle wissen, es gibt verschiedene Hersteller. Aceton ist nicht Aceton. Es gibt ein deutsches Aceton, es gibt verschiedene Hersteller, es gibt Aceton mit Ölhaltigkeit, es gibt Aceton ohne Ölhaltigkeit. Da gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, ne? Und das ist dann gar nicht so einfach. Und dann sagt der Fahrer, ja, ist ja nur eine kleine Kupplung, aber es muss ja perfekt auf den Fahrer passen. Ich wiege jetzt 72 Kilo, Norik wiegt 65 Kilo, Kai wiegt 63 Kilo. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber so um den Dreh rum, sage ich jetzt mal. Also nagel mich bitte nicht fest mit den genauen Gewichtsurteilen. Aber das gehört alles zusammen. Und dieses Spiel ist bei uns im Bahnsport, weil wir haben keine Elektronik, bedenkt das dabei. Im Formel-Rennsport kann ich genau messen, was ich wo ich habe. Aber wir müssen unseren Popometer nutzen. Was mache ich? Was macht mein Rücken? Wie sitze ich? Wie passt es? Wie ist meine Oberkörperhaltung? Und daher sind diese ganzen Kleinigkeiten ganz, ganz wichtig. Und die sollte man einfach nicht unterschätzen, weil die Keyboard Warriors denken, es ist immer ganz so einfach. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und da muss ich aber sagen, muss man einfach miteinander arbeiten und wirklich schauen, dass da was vorwärts geht.
Und die Starterei ist natürlich die ganz hohe Kunst zu sagen, wann schleift die Kupplung noch ein bisschen, wie greift sie? Und wenn sie zu viel schleift, also wenn die Belege, die du gerade gezeigt hast, quasi übereinander wegrutschen, um es mal platt zu sagen, dann können die auch sehr schnell zu heiß werden und sehr schnell dir verrauchen oder verglasen, wie man so schön sagt. Dann wird es natürlich noch rutschiger. Wenn das Ding dann einmal aus der Lameng raus ist, aus der Fassung raus ist, dann vergisst es komplett mit dem Starten.
Ja, du sagst es richtig. Ich habe ja einen gewissen Rutschmoment. Ich lasse die Kupplung los. Also die Kupplung dreht bei 13.000. Ich lasse los und ich brauche ein gewisses Rutschmoment. Wenn die Kupplung einfach nur wirklich wie ein Schalter an- und ausmacht, steigt das Motorrad zu aggressiv an. Also muss ich ja genau den richtigen Druckpunkt erwischen, dass meine Kupplung ein ganz leichtes Rutschmoment hat und dann packt sie zusammen und dann geht es erst los. Und wenn sie immer rutscht, die Kupplung, dann bringe ich die Leistung auch nicht auf den Boden. Dann geht nichts vorwärts. Und genau dieses Spektrum ist wirklich eine Gratwanderung der Perfektion durch Körpergewicht und das bedauert dann wirklich viel Starten, viel Verhalten. Und wenn sich hier die kleinste Kleinigkeit ändert, wie zum Beispiel jetzt bei Kai Huckenbeck, er hat diesen Belag nicht, dann kommt er nicht klar. Also es ist wirklich man glaubt es kaum, aber ich kann ihn völlig verstehen, weil ich versuche alles, diese Belege zu bekommen, weil ich möchte nichts mehr anders fahren. Ich bin da einfach, sage ich mal, vielleicht zu alt, sondern ich will diese Belege fahren. Die fahre ich jetzt seit 10 Jahren, also werde ich mich nicht mehr abändern. Und da müssen wir halt einfach schauen und das dürfen in der heutigen Zeit, ich meine, es gab ja viele Lieferschwierigkeiten auch zu Corona und viele Firmen haben ja ihre Effizienz verbessert oder schauen, dass sie besser arbeiten. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir einfach auch da Rücksicht auf die Fahrer nehmen und sagen, dass sie ihre Ware bekommen.
Den letzten Teil dieses Podcasts, den könnt ihr natürlich nur so richtig durchblicken, wenn ihr euch das Video dazu anguckt. Deswegen klickt schnell auf youtube.com und gebt dort Pitwalk TV ein. Das ist der offizielle Streamingdienst eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und da erklärt Martin Smolinski mit Kamera auf die Kupplung gerichtet, wie das Innenleben einer solchen Kupplung funktioniert. Also wenn ihr den letzten Teil von diesem Podcast so ohne weiteres nicht nachvollziehen konntet, dann bitte schnell auf youtube.com Pitwalk TV angucken. Da findet ihr interessante Einblicke in die Talkrunde mit Martin Smolinski und wie er die Technik der Kupplung erklärt und erläutert. Wir machen schon bald weiter mit dem nächsten Podcast hier. Dann geht's um die Analyse der Formel 1 in Montreal. Meine Gesprächspartnerin dann wird Inga Stracke sein, die Formel 1 Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Norbert Okenga.